HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
前段时间做过直播的时候呢，就说了。China
ist nach wie vor daran interessiert, europäische Technologie zu kaufen.
Ich habe darauf hingewiesen, dass wir uns auch chinesische Unternehmen in Deutschland genauso gut vorstellen können wie deutsche Unternehmen in China.
China möchte seine Industrie auf ein höheres Niveau bringen, auch mehr automatisieren, weil Arbeitskosten in China wachsen.
China steel criminal. Dumping of steel. It's costing jobs.
Aber die Chinesen haben immer gesagt, wir wollen unsere eigene Militär- und Verteidigungsindustrie aufbauen. Wir kaufen Waffen, wenn wir sie brauchen. Aber wir werden auch davon lernen.
Von Arbeitsplätzen sind im Moment bedroht, wenn es nicht gelingt, die Dumpingpreise aus China zu verhindern.
Jetzt läuft es mit USA gerade wieder besser. Dafür läuft es in China nicht mehr so gut.
Bei der Größe der Armee sind wir schon spitze. Wenn also andere Länder, speziell unsere Freunde aus den USA, sagen, China möchte seine Muskeln zeigen, dann ist meine Antwort, ja, genau das ist der Fall. Wir zeigen unsere Muskeln.
Yes, that's the case to show my muscle.
Sigmar Gabriel wurde sicherlich auf die chinesische Teezeremonie mit ihren strengen Regeln richtig vorbereitet. Solche Regeln gelten aber auch im sonstigen Umgang mit China, wenn man sein Gesicht wahren will, anstatt es zu verlieren. Und es ist nicht leicht im Augenblick. Schon im Vorfeld des 5-tägigen Besuchs des Bundeswirtschaftsministers in Peking gab es richtigen Ärger. Eine bereits erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme des deutschen Spezialmaschinenbauers Extron durch einen chinesischen Investor hatte Gabriels Ministerium mal eben widerrufen. Und das nehmen ihm die Chinesen richtig übel. Chinesische Investoren drängen seit Jahren mit aller Macht auf den europäischen Markt. Deutsche Unternehmen werden dabei gerne genommen. Und das wird mittlerweile nicht mehr gerne gesehen. Denn in China kauft immer der Staat mit. Und der hat Interesse an deutscher Hochtechnologie. Da erscheinen Übernahmen manchen als eine Form von Wirtschaftsspionage. Gabriel soll aber nicht nur dieses heikle Thema ansprechen, sondern auf der anderen Seite einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen einfordern. Er wird sehr viel Fingerspitzengefühl brauchen auf dieser Reise, nicht nur beim Teetrinken. Und dieses Fingerspitzengefühl hat er auch gestern nicht unbedingt bewiesen. Um 13.45 Uhr warteten rund 100 Wirtschaftsführer aus Deutschland und China im Festsaal des Pekinger Handelsministeriums. Gabriel und sein chinesischer Amtskollege sollten den Ausschuss eröffnen. Und wer nicht kam, waren Gabriel und der chinesische Minister. Die offizielle Version hieß, man hätte die Zeit beim Essen in freundschaftlicher Atmosphäre überzogen. Völliger Quatsch, schreiben und sagen all diejenigen, die dabei sind und waren. Es knirscht offenbar mächtig in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Deutschland. Wie sich denn die Atmosphäre zwischen ihm, Gabriel und den chinesischen Regierungsvertretern beschreiben ließe, wollte ein Journalist wissen. Als kühl? Hier kommt die Antwort.
Was heißt kühler? Wir haben unterschiedliche Interessen. Es nützt ja nichts so zu tun, als gäbe es keine Probleme. Wir machen das in großer Freundschaftlichkeit. Aber es ist schon auch klar, dass wir erwarten, dass die Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen in China nicht restriktiver werden. Wir sind ein Land, in dem chinesische Investoren sehr viel investieren. Aber wir wollen eben auch, dass hier deutsche Automobilindustrie, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik, all die Firmen, die hier sind, auch gute Bedingungen haben und nicht zum Beispiel bei öffentlichen Aufträgen schlechter behandelt werden als chinesische Unternehmen.
Erst traf sich Sigmar Gabriel heute mit Menschenrechtsaktivisten und forderte die Freilassung von kritischen Bürgerrechtlern. Das kam auch nicht ganz so gut an. Danach flog er mit Verspätung zur zweiten Station seiner Reise nach Chengdu in Südwestchina weiter. China rüstet mächtig auf. Vor 15 Jahren noch wurde das Land von der WTO als eine Nicht-Marktwirtschaft eingestuft. Diese 15 Jahre sind Mitte Dezember nun um und China pocht darauf, wie eine Marktwirtschaft behandelt zu werden. In Brüssel mehren sich die Zweifel, ob sich China wirklich von der Staatswirtschaft verabschiedet hat. Verweigert die EU die Einstufung Marktwirtschaft, droht ein Handelskonflikt. Und wie geht es jetzt weiter? Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
Faire Preise, gute Angebote, zufriedene Kunden. So sieht die perfekte Marktwirtschaft aus für die EU. Aber auch für China? In Brüssel hat man Zweifel. Und deshalb sind die Beziehungen derzeit schlecht. Anlass die aktuelle Stahlkrise. China zwingt europäische Anbieter mit Billigstahl in die Knie. Und in Brüssel fordern Stahlarbeiter immer wieder hohe Strafzölle gegen China.
China steel criminal dumping of steel. It's costing jobs.
Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind im Moment bedroht, wenn es nicht gelingt, die Dumpingpreise aus China zu verhindern.
So sieht es der Metallgewerkschaftler Klaus Hering, Betriebsratschef bei einem großen europäischen Stahlproduzenten. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und die EU-Regierungschefs wollen jetzt reagieren. Juncker zeigte im EU-Parlament schon zollpolitische Folterwerkzeuge nach amerikanischem Vorbild. Die USA fänden es angemessen und richtig,
dass sie auf bestimmten Stahlerzeugnissen, die aus China kommen, 265% an Anti-Dumping-Zöllen verhängen.
Ganz anders die Lage in der Europäischen Union noch.
In der Produktsparte, um die es hier geht, bringen es die Europäer auf genau 20% Handelsschutzmaßnahmen. So kann man nicht gegen die Überkapazität, die es in China gibt, kämpfen.
Der Stahlstreit gilt in Brüssel als Symbol für eine neue Wirtschaftspolitik mit China. Die EU-Kommission sieht die Beziehungen nicht an einem Tiefpunkt, sondern an einem Wendepunkt hin zu mehr Ehrlichkeit. Die Amerikaner haben es mit einer rigiden Handelspolitik vorgemacht, die EU will jetzt folgen. Damit will Brüssel auch eine leidige Grundsatzdebatte stoppen. Ist China eine echte Marktwirtschaft oder ein unfreies Wirtschaftssystem? Die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat darauf eine klare Antwort. Marktwirtschaft sei überall dort, wo Wettbewerb herrsche und nicht der politische Preis, wie derzeit in China.
It's a main aim.
Es ist ein Hauptziel von Wettbewerb, dass die Märkte offen sind.
Open for business, open for competitors.
In China nicht immer so, warnt Jörg Wuttke von der EU-Handelskammer in Peking. China hat ein großes Interesse an Europa entwickelt. Im vergangenen Jahr investierte China 20 Milliarden Euro in Europa. Umgekehrt investierte Europa nur 9 Milliarden Euro in China. China liebt europäisches Know-how, aber nicht unbedingt europäische Konkurrenz. Die Frage ist, zeigt man hier die gleiche Offenheit uns gegenüber, wie wir das gegenüber der chinesischen Wirtschaft bisher gezeigt haben? Es gibt viele europäische Projekte, die nicht mal angedacht werden konnten, weil China den Marktzugang blockiert oder hier Probleme bereitet hat. Bei seinem China-Besuch machte Bundeswirtschaftsminister Gabriel klar, dass Europa auch anders kann, mit gleicher Münze heimzahlen. Für China bedeutet das erstmal Ärger mit Brüssel, aber auch eine große Chance. Denn von einem echten Handelskrieg hätten beide Seiten nichts.
China macht kein Geheimnis daraus, dass es in 10 Schlüsselindustrien den Weltmarkt erobern will, bis 2025 und um weitere 20 Jahre später zur führenden Industriemacht aufzusteigen. Vor allem deutsche Industrietechnologien sind im Fokus der auswärtigen Industriepolitik Chinas. Professor Markus Taube, Inhaber des Lehrstuhls Ostasienwirtschaft Chinas an der Universität Duisburg, mit welchen Mitteln geschieht denn das? Kauft der Staat immer mit ein?
Nun, der Punkt ist erstmal der, die Ziele, die Sie genannt haben, diese Visionen werden tatsächlich von breiten Teilen der Elite Chinas geteilt. Das heißt, man will hier wirklich aufsteigen und man glaubt A, dass man es verdient, ja, China über 2000 Jahre hinweg eine der führenden Volkswirtschaften, eine der innovativsten Volkswirtschaften der Erde, erst die letzten 200-300 Jahre ja der Niedergang. Zum anderen sagt man, nachholendes Wachstum. Deutschland war vor 300 Jahren auch massiv hinter Großbritannien hinterher und hat sich dann über einen Prozess des Nachahmens, des Adaptierens nach oben gearbeitet und ist jetzt eine führende Volkswirtschaft geworden. Warum soll China das nicht auch tun wollen?
Aber jetzt kommt die Frage, kauft der Staat immer mit?
Genau, das ist der Punkt. Und genau das ist der Punkt, wo eben das chinesische Verständnis nicht mehr mit dem deutschen und europäischen übereinstimmt. Wir haben hier im Endeffekt Marktwirtschaften aufgebaut, die auf dem Wettbewerbsprinzip basieren und von daher ein gewisses Grundfairness-Moment haben. Und das ist etwas, was wir in der chinesischen Volkswirtschaft so nicht finden. Wenn Sie nach China reisen, werden Sie viele, viele Elemente finden, wo Sie sagen, das ist ultrakapitalistisch, da ist volle Marktwirtschaft ausgeprägt. Ja, das ist richtig, aber das ist in der Regel die Oberfläche. Wenn wir runtergucken auf die Basisindustrien, eben gerade die Stahlindustrie, Aluminiumindustrie, aber auch die Preise für Kapital, ganz besonders wichtig, die Preise für Landnutzungsrechte. Die sind alle staatlich gesteuert, staatlich gelenkt, subventioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt, wenn ich das vielleicht noch eben sagen darf, wir sprechen von Wettbewerbswirtschaft bei uns in Deutschland, die basiert im Endeffekt auf dem Grundprinzip, dass der Staat sich in weiten Bereichen raushält, dass er einfach einen regulativen Rahmen setzt. Und innerhalb dieses regulativen Rahmens bewegen sich Unternehmen frei. In China ist das nicht der Fall, sondern in China haben wir in weiten Bereichen eine Identität von Regulierer und Regulierten.
Der Botschafter der Volksrepublik China hat vor 2 Wochen in der Essener Villa Hügel eine interessante Rechnung aufgemacht und dabei 2 Fragen gestellt, die ich gerne an Sie weitergeben möchte. 8.200 deutsche Firmen sind in China tätig, hat er gesagt, nur 2.000 chinesische Firmen in Deutschland. Die Investitionen Chinas in Deutschland betragen gerade mal 1/10 der deutschen Investitionen. Ist das schon ein Ausverkauf?
Mhm. Das ist sehr schön. Es geht ja im Endeffekt um strategische Industrien. Deutsche Unternehmen in China waren in der Vergangenheit in 2 großen Bereichen tätig. Zum einen waren sie engagiert in lohnintensiven, arbeitsintensiven Bereichen. Ganz einfach, weil diese Produktionsfaktoren in Deutschland, in Europa einfach zu teuer waren. Deshalb ist man dort nach China hingegangen. Und das zweite Element, was wir jetzt sehen, ist einfach, dass deutsche Unternehmen im chinesischen Binnenmarkt, gerade im Konsumgütermarkt, große Nachfrage finden. Und die wird eben aus dem chinesischen Markt heraus bedient. Durch Produktion vor Ort. Was wir jetzt sehen aus China heraus, ist aber eine andere Art von Direktinvestitionen. Denn chinesische Unternehmen suchen in Deutschland eben das, was sie zu Hause nicht finden. Und das sind kreative Innovationen, kreative Ingenieure, kreative Manager, die neue Sachen auf die Beine stellen. Das ist dann aber im Endeffekt sofort der Kern der deutschen Volkswirtschaft und das kreative, zukunftsfähige Element der deutschen Volkswirtschaft. Und das ist der große qualitative Unterschied.
Die zweite Frage, die würde ich Ihnen auch gerne noch stellen, die der Botschafter der Volksrepublik China da vor 2 Wochen gestellt hat, lautet: Die chinesischen Investitionen in Deutschland machen gerade mal 0,2% der gesamten ausländischen Investitionen in Deutschland aus. Und er hat die Frage gestellt, ist das schon eine Bedrohung für Deutschland? Ist sie das?
Wir haben einen großen wirtschaftlichen Austausch mit unseren europäischen Nachbarländern, mit Nordamerika, wo Kapital in beide Richtungen unter gleichen Rahmenbedingungen hin und her fließt. Was wir sehen im Falle Chinas ist eben, dass diese Reziprozität, dieser gleichwertige Austausch nicht stattfindet. Das sehen wir eben gerade momentan auf der Ebene des Technologietransfers, wo die chinesische Seite versucht, mit dem Hebel, wir haben den größten dynamischsten Markt der Erde, deutsche europäische Unternehmen zu erpressen, ihre Technologie sozusagen beim Markteintritt bei der chinesischen Regierung abzugeben. Und das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das untergräbt den Wettbewerbsprozess insgesamt, und zwar auf einer globalen Ebene. Und es raubt deutsche Unternehmen letztlich ihre Wettbewerbskraft und ihre Geschäftsmodelle.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist diese, man kann durchaus sagen, aggressive Einkaufstour der Chinesen durchaus eine Gefahr für die gesamte Wirtschaft der Industrieländer?
Ich sehe hier tatsächlich die Gefahr eines Ausverkaufs strategisch zentraler Kompetenzen an einen Partner, der sich letztlich nicht an das gleiche Normen- und Wertesystem hält, was für uns Priorität hat. Da muss dann letztlich meines Erachtens auch der Staat regulierend eingreifen.
Aber stellt sich nicht auch die Frage, ob die Bundesregierung überhaupt einen Plan hat im Umgang mit diesem aufstiegshungrigen Land? Was würden Sie sagen?
Also es ist sicherlich sehr schwer von außen einzuschätzen. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass man in Berlin manchmal nicht so recht weiß, wie man China einzuschätzen hat. Das liegt daran, dass man in Deutschland oftmals im Denken immer noch verfangen ist in dieser Dichotomie von Plan und Markt. Und das ist einfach genau das, was für China nicht mehr gilt. China ist eine staatlich gelenkte Volkswirtschaft, die aber ohne Pläne auskommt. Und das ist etwas, wo die deutsche Regierung einfach Probleme hat, Gegenmaßnahmen zu finden. Weil man kann nicht sagen, das sind Pläne, das ist keine Marktwirtschaft. Nein, aber wie geht man mit Unternehmen um, die nach außen hin vollkommen freiwillige Unternehmerentscheidungen treffen, aber letztlich weiß man, dass diese unternehmerischen Entscheidungen entstanden sind in einem Netzwerk, in dem politische und ökonomische Vertreter gemeinsam eine Strategie zur Stärkung der chinesischen Volkswirtschaft und ihres Unternehmenssektors ersonnen haben.
Erläuterungen von Professor Markus Taube, Inhaber des Lehrstuhls Ostasienwirtschaft Chinas an der Universität Duisburg. Dankeschön. Wer als deutsches Unternehmen in China Geschäfte machen will, der musste bisher mit einem chinesischen Unternehmen eine Gemeinschaftsfirma gründen, wenn es in China investieren wollte. Auf diese Weise wird natürlich Wissen transparent gemacht und, wenn man so will, natürlich auch verhökert. Das will Sigmar Gabriel jetzt ändern. Das Thema Hürden für deutsche Unternehmen ist immer eines, das auch unseren Korrespondenten stets begegnet. Doch sobald das Mikrofon auf Aufnahme gestellt ist, wird es still. Ist es aus, erzählen die gebeutelten Gesprächspartner interessante Geschichten aus dem Land des Lächelns.
Spricht man mit deutschen Wirtschaftsleuten in China über ihre Sorgen, hört man immer ähnliche Stichworte. Fehlende Gleichbehandlung, keine Rechtssicherheit, Protektionismus, Handelshemmnisse. Ins Mikrofon sagen will das allerdings so gut wie niemand. Eine Ausnahme bildet der Vorsitzende des größten Lobbyverbands der europäischen Wirtschaft in China, Jörg Wuttke.
Wir können hier nicht ein Buffet in Europa sein und gleichzeitig karge Hausmannskost in China.
Es ist eines der Lieblingsvergleiche Wuttkes. Das Bild vom großzügigen Buffet in Europa, an dem sich chinesische Investoren frei bedienen dürfen, während die Europäer in China sich mit viel weniger zufrieden geben müssen. Was dahinter steckt, ist die nach Ansicht vieler fehlende Gleichbehandlung. Denn in China können sich Ausländer nicht ohne weiteres frei an einem Unternehmen beteiligen. So gibt es nach wie vor den sogenannten Joint-Venture-Zwang. Die deutschen Autos, die zum Beispiel in China gebaut werden, werden, wenn man es genau nimmt, nur zur Hälfte von deutschen Firmen produziert. Die zweite Hälfte der VW, BMW und Daimler-Fabriken gehört jeweils einem chinesischen Konzern. Darüber hinaus gibt es immer noch Wirtschaftsbereiche in China, die für Ausländer fast komplett dicht sind. Dazu gehört zum Beispiel der riesige Wachstumsmarkt Telekommunikation. Ein ausländisches Unternehmen bietet Handyverträge in China an, das ist ausgeschlossen. Auch der boomende Finanzsektor ist quasi tabu. Umgekehrt, so ist zumindest die Wahrnehmung, kaufen chinesische Investoren gerade einen deutschen Mittelständler nach dem anderen.
Ein Thema, was uns so relativ große Sorgen bereitet, ist unter anderem die Gesetze jetzt zur nationalen Sicherheit.
Hanna Müller, Vertreterin des Bundesverbands der deutschen Industrie in China.
Und das sind natürlich Entwicklungen, die auch Kooperationsmöglichkeiten in anderen Bereichen erschweren, zum Beispiel im Bereich Industrie 4.0. Da sind jetzt Entwicklungen, die sich momentan im Bereich der nationalen Sicherheitsgesetze abzeichnen, natürlich nicht förderlich.
Was die BDI-Frau meint, die chinesische Staatsführung bereitet gerade Gesetze vor, die auf eine noch genauere Kontrolle des Internets abzielen. Und dabei geht es nicht nur um Zensur oder das Kontrollieren von Inhalten, sondern um das Innenleben des Internets. Denn wenn es nach dem Willen der Führung in Peking geht, müssen auch ausländische Konzerne künftig alle Daten ihrer chinesischen Kunden offenlegen. Und dabei geht es nicht nur um Privatkunden, sondern auch um industrielle Anwendungen im Bereich Industrie 4.0. Hinter diesem Modebegriff verbirgt sich das Vernetzen von Maschinen, Robotern, Smartphones und Alltagsgegenständen. Kommt die chinesische Gesetzgebung wie geplant, fürchten viele, würde dieses Vernetzen in China komplett gläsern sein. Eine Horrorvorstellung für deutsche Hightech-Firmen. Eine weitere Dauerbaustelle aus der Sammlung der beliebtesten Sorgen deutscher Firmen in China ist der Vorwurf der fehlenden Reformbereitschaft. Wobei man hier sagen muss, es wurde sehr viel reformiert in China in den vergangenen Jahren, aber aus Sicht von Wirtschaftsverbänden eben nicht genug. Jörg Wuttke von der Europäischen Handelskammer.
Na, es hat bewegt sich extrem wenig, vor allem da eine neue Regierung vor 3 Jahren antrat mit einem großen Reformprogramm und die Erwartungshaltung in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft relativ hoch war. Ich habe gesagt, oh, jetzt geht's endlich voran und da passierte de facto nichts.
Steffen Wurzel berichtete über den Umgang mit deutschen Firmen in China und meistens ist das alles eingebettet in eine chinesische Teezeremonie. Die ist eine komplexe Angelegenheit. Wer hier alles richtig macht, hat einen Stein im Brett. Wer aber daneben liegt, der kann das kaum wieder gut machen. Rainer Dachselt erläutert die 3 Phasen. Die erste ist der Tee des Wohlgeruchs, dünn und frisch. Bei der Einnahme immer daran denken, nur nichts überstürzen.
Sicher hat Lu Yu in 10 Kapiteln das Teegesetz niedergelegt. Wie die Weisheit des Buddhismus, der Weg des Taoismus und die Vervollkommnung nach Konfuzius dort zusammen, die alle Welten durch dringende Harmonie und Ordnung widerspiegeln. Aber selbst wenn du das auswendig gelernt hast, kann dir bei der Teezeremonie immer noch allerlei Widriges widerfahren. Gerade wenn du ein etwas ungestümer Vollblutpolitiker bist. Denn der Tee wird 3-mal aufgegossen und der nächste Aufguss ist immer der schwerste. Zu Beginn werden die Blätter erst einmal mit der Hälfte des nötigen Wassers überbrüht. Greife dann nur nicht keck nach der Tasse, denn es wird wenig später mit kochendem Wasser wieder aufgefüllt. Und nun erst darf der erste Aufguss genossen werden, der Tee des Wohlgeruchs. Sage jetzt bloß nicht, na, der kann aber noch ein bisschen ziehen, denn sonst hast du dein Gesicht schneller verloren, als du deine Nase festhalten kannst. Sage aber auch nicht, Na, jetzt können wir ja ganz erfrischt ein bisschen vorankommen, denn solche forschen Sprüche schätzen deine Gastgeber nicht. Es geht nun darum, zugleich Respekt zu zeigen und sich welchen zu verschaffen. Ziehe deswegen mit einem kaum merklichen Schlürfen den ersten Aufguss ein, lächele, setze mit buddhistischer Eleganz, taoistischer Coolness und konfuzianischer Unverschämtheit die Tasse wieder hin und sprich: Möge sich der Wohlgeruch dieses Tees ausbreiten und alles vertreiben, was mir an euch stinkt.
H2, der Tag. Staat kauft mit Chinas Wirtschaftsstrategie. Sie erinnern sich sicherlich an den Versuch, den Flughafen Frankfurt-Hahn an chinesische Investoren zu verkaufen. Der betrügerische Käufer aus China hatte die rheinland-pfälzische Ampelregierung im Sommer mächtig in Bedrängnis gebracht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer musste einen Misstrauensantrag der CDU-Opposition abwehren und den Bieterprozess neu starten. Nun ist die Frist dafür abgelaufen. Die Rede ist von 13 Bietern, darunter auch wieder ein chinesisches Unternehmen. Christopher Plass aus unserem Landesstudio in Wiesbaden fasst die Geschichte um den Hahn, wie viele ihn nennen, noch einmal zusammen.
Himmelhoch jauchzend die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach dem unerwartet klaren SPD-Wahlsieg Mitte März.
Wir haben einen Wahlsieg eingefahren, davon hätte man eigentlich kaum träumen können.
Aus himmelhoch jauchzend wurde tief betrübt. Der Himmel schien der neuen Landesregierung auf den Kopf zu fallen, als im Sommer bekannt wurde, dass die sogenannten Experten der Landesregierung beim Versuch, den Hunsrück-Flughafen Hahn zu verkaufen, Bruchlandung erlitten hatten. Aus dem angeblich interessierten chinesischen Investor SYT, den man schon hoffnungsvoll rundum gehätschelt hatte, wurde ein Flop. Eine einfache ARD-Recherche entlarvte die Luftnummer. Rheinland-Pfalz verließ sich darauf, dass die Wirtschaftsprüfer von KPMG den potenziellen Investor ausreichend geprüft hatten. Doch die Chinesen zahlten nie und die Zweifel an ihrer Bonität wurden immer größer. Malu Dreyer klang danach so:
Wir konnten rechtzeitig die Reißleine ziehen. Es war so sichergestellt, dass keine Vermögenswerte des Landes abgeflossen sind.
Die Hoffnung, mit Chinesen ins Geschäft zu kommen, ist bei den Rheinland-Pfälzern aber weiter da. Und auch auf der Gegenseite. Es gibt auf chinesischer Seite offenbar eine ganze Menge Argumente, warum der Hahn interessant sein könnte. Das Ungewöhnlichste hat mit Karl Marx zu tun. Dessen 200. Geburtstag wird 2018 begangen. Und manche träumen offenbar davon, dass Zehntausende von chinesischen Marxisten über den Hahn anreisen könnten, um in Trier seine Geburtsstadt zu besichtigen. Marx sei so bekannt wie in Europa der Weihnachtsmann.
Wenn Sie also einen Weihnachtsmann in China sehen, sagen Sie erstmal Marx wegen des Bartes. Karl Marx natürlich. Und es ist kein Witz. Chinesen fühlen sich geradezu verpflichtet, wenn sie in Europa sind, eben einen Ausflug zu machen. Und wir haben den Eindruck, wenn es uns gelingt, ein Chartergeschäft einzuführen, der auf dem Hahn beginnt, dass es dafür wirklich einen Markt gibt.
Das sagt Siegfried Englert, seines Zeichens Sinologe, Professor, einst Staatssekretär in Rheinland-Pfalz und Sprachrohr des chinesischen Touristikkonzerns HNA. Fluglinien, Hotels, das gehört alles schon zum Portfolio von HNA. Mit dem Flughafen Hahn würde England gerne eine Art chinesischen Brückenkopf aufbauen. Grundstücke am Hahn gehören ihm schon. Auch eine Ausbildungsstätte für chinesische Piloten hält der 69-jährige, umtriebige Allrounder für denkbar. Sein Plädoyer für den Hahn?
Er ist mitten in Europa, er hat, was Frankfurt zum Beispiel nicht hat, eine 24-Stunden-7-Tage-Erlaubnis.
Jetzt beim neuen Anlauf, den Hunsrück-Flughafen zu verkaufen, sind die Chinesen von HNA wieder im Spiel. Geld haben sie allemal in den gut gefüllten Kassen. Ins Gespräch kam auch ein weiterer chinesischer Investor namens Jonathan Pang. Ob er tatsächlich für den Verkauf des Hahn ein Angebot abgegeben hat, ist nicht ganz klar. Die rheinland-pfälzische Landesregierung bestätigt dies nicht. Klar wurde nur im Vorfeld, dass Pang durchaus mit Unterstützung, auch aus Hessen, rechnen kann. Die drei Gemeinden Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach gehören zu einem Städtenetzwerk, an dem auch asiatische Partner beteiligt sind, offenbar auch Herr Pang. Es geht hier beispielsweise um den Ausbau von Logistikzentren. Herr Pang kommt aus der Branche und träumt von internationalen Logistikdrehkreuzen. Da könnte der Hunsrück-Flughafen eine Rolle spielen. Am Geld dürfte es nicht scheitern. Eine Nebenrolle spielt auch das Land Hessen. Der Hahn gehört Hessen zu 17,5%. Die Anteile sollen verkauft werden. Im Sommer führte man schon Gespräche mit den Chinesen, die das Land Rheinland-Pfalz am Ende geleimt haben. Hessen hat Glück gehabt, weil es nicht zu konkreten Vereinbarungen mit den Chinesen kam. Das weitere Vorgehen beschreibt Finanzstaatssekretärin Bernadette Weiland so.
Wenn sich die Landesregierung in Rheinland-Pfalz mit einem Bieter auf den Verkauf der Anteile einigt, können wir in Hessen in Ruhe überlegen, mit diesem vielleicht ebenfalls Verkaufsgespräche aufzunehmen.
Hessen würde den Hahn gerne loswerden, aber nach den Erfahrungen vom Sommer ist man natürlich vorsichtig geworden.
Und wenn sich Herrn Panks Träume erfüllten und er vielleicht den Zuschlag für den Flughafen Hahn bekäme, dann wäre er bestens in die Region eingebunden. Herr Pang ist nämlich Partner des Zweckverbands Städtenetzwerk Fernost, das von den drei Kommunen Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach, wie wir gerade gehört haben, 2012 gegründet wurde und sich selbst den Namen gegeben hat, Drei gewinnt. Der Verbund will wirtschaftliche Beziehungen nach China ausbauen, kooperieren statt konkurrieren bei der Suche nach chinesischen Investoren. Und das scheint zu gelingen, denn auf dem Mönchhofgelände in Raunheim soll sich zum Beispiel ein deutsch-chinesisches Handelszentrum ansiedeln, gigantischen Ausmaßes. Patrick Burkhardt, Oberbürgermeister von Rüsselsheim, CDU, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum wollen Sie ausgerechnet chinesische Investoren in die Region locken?
Also zunächst erstmal wollen wir Investoren in unsere Kommunen locken. Das spiegelt sich in verschiedenen Aktivitäten wider, unter anderem auch in diesem Städtenetzwerk, das wir aufgebaut haben, das erste deutsch-chinesische Städtenetzwerk mit vier Kommunen aus China und drei Kommunen Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach in Deutschland, das wir 2013 auf die Beine gestellt haben und jetzt gerade in der letzten Woche den dritten Besuch in dieser Region und den Regionen absolviert haben. Wir glauben, dass dort ein großes Potenzial für die Rhein-Main-Region existiert, nicht nur für die drei Kommunen, sondern für Rhein-Main insgesamt. Wir sind das Zentrum Europas mit dem Flughafen, aber auch mit der logistischen Infrastruktur, die wir haben, von Autobahnen über die Flüsse, die uns umgeben, sodass wir die besten Voraussetzungen haben für chinesische Investoren bei uns auf dem Markt.
Sie teilen sich mit den anderen Kommunen Kelsterbach-Raunheim die Gewerbesteuer und entwickeln und vermarkten die Grundstücke gemeinsam. Diese Zusatzeinnahmen werden seit 2015 dann nach einem festen Schlüssel verteilt. Aber was genau versprechen Sie sich zum Beispiel von dem chinesischen Investor, der dann auf dem Mönchhofgelände ein 10 Quadratkilometer großes World Commerce Valley bauen will mit geschätzten 100 Millionen Euro? Was haben die Kommunen davon?
Also zunächst erstmal müssen wir schauen, ob dieses Projekt kommt. Die Investoren aus China sind gerade im Dialog mit der Fraport, denen das Grundstück gehört. Von daher werden wir schauen, ob es kommt. Wir haben die Hoffnung, dass es kommt. Wir sind aber im Fokus eher auf die kleinen chinesischen Unternehmen. Wir wollen ein Brückenkopf sein aus China nach Europa in die Region Rhein-Main in Drei gewinnt und wollen eine Hilfestellung leisten für chinesische Unternehmen. Und das ist uns bisher gut gelungen. Wir haben rund 25 Unternehmen bereits in die drei Kommunen geholt. Das sind Steuerzahler, das sind Arbeitsplätze, die dort entstehen, das beginnt in kleinen Schritten. Wir wollen nicht den großen Wurf oder die großen Schlösser bauen, sondern wir wollen tatsächlich das Tor sein. Und das Tor beginnt mit kleinen Schritten und wir hoffen, dass wir Hilfestellung leisten können. Ob das jetzt bei Unterstützung ist, wie beschrieben in dem Beitrag vorher von Herrn Pang, oder ob das kleinere Unternehmen sind, die sich hier an dem Markt ansiedeln wollen.
Kommen wir nochmal zu Herrn Pang. Sollte der den Zuschlag für den Flughafen bekommen, dürfte Sie das auch erfreuen, weil Herr Pang schon Partner von Ihnen ist. Welche Geschäfte machen Sie mit ihm?
Also wir selbst machen keine Geschäfte mit ihm. Herr Pang ist ein Player in unserem Netzwerk, der durchaus eine große Rolle spielt. Wir bemühen uns in dem, was wir zugesagt haben, Unterstützung zu geben. Wir unterstützen aber auch ein logistisches Unternehmen in Rüsselsheim, die dort mit im Bieterkonsortium sind. Das ist für uns aktive Wirtschaftsförderung, in dem Fall eher für ein Rüsselsheimer Unternehmen, der uns in diesem Prozess im Übrigen schon von Anfang an begleitet und auch schon viele Dinge auch wirtschaftlich umgesetzt hat.
Sie haben sich ja auch mit Vertretern des Unternehmens ZTE auf ihrer China-Reise getroffen, von der sie gerade zurückgekehrt sind. ZTE ist ein Unternehmen mit 70.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Niederlassungen im Ausland. Die Bekanntheit der ZTE-Gruppe wird in Europa mit neuen Smartphone-Modellen ausgebaut. In China zählt dieses Unternehmen zu den größten Patentanmeldern. Wie weit sind diese Verhandlungen gediehen?
Also ist richtig, wir waren letzte Woche 5 Tage in China selbst mit dem Fokus, dem neuen Partner ZTE kennenzulernen und auch Dinge zu besichtigen und zu besuchen, die sie unternehmen. Unser Fokus liegt weniger auf der Handysparte, sondern wir wollen Modellregion werden für Smart City in vielen Punkten. Da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze und wir werden in der kommenden Woche gemeinsam mit ZTE dort unsere Vorstellungen veröffentlichen.
Ganz unumstritten ist ZTE ja nicht, so ist zu lesen. 2012 wurden Vorwürfe der Wirtschaftsspionage aus den USA laut. In diesem Jahr hat die Staatsanwaltschaft Bonn gegen zwei Manager Ermittlungen aufgenommen, wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung. Hindert Sie das nicht an weiteren Verhandlungen?
Natürlich haben wir dieses Thema angesprochen, sehr offensiv, schon in den ersten Gesprächen, die ja schon seit über einem Jahr laufen. ZDE hat uns das berichtet und erklärt, was dort tatsächlich passiert ist. Für uns kein Hindernis, weil auch die Erklärungen so sind, dass wir glauben, dass da in der Berichterstattung nicht alles das ist, was passiert ist. Es ist kein Hindernis für eine Zusammenarbeit, weil wir wollen Smart City für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die intelligente Stadt im Rhein-Main-Gebiet darstellen und dafür brauchen wir einen guten Partner, einen souveränen Partner, einen seriösen Partner und da sehen wir ZDE als jemand, der dort mit im Boot ist.
Seriös, trotz der Vorwürfe, die da im Raum stehen? Also das spielt für Sie keine Rolle offenbar?
Nee, es spielt schon eine Rolle. Ich habe das ja gesagt, dass wir das Thema auch besprochen haben, sehr intensiv sogar. Wir haben auch eine ausführliche Stellungnahme des Unternehmens bekommen, als diese Dinge auf den Tisch kamen, weil sie sehr daran interessiert sind, dass die Partner mit offenen Karten spielen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Motto. Diese Dinge sind für uns vom Tisch, weil wir glauben, dass sie sich selbst erklären lassen.
In China kauft der Staat in der Regel mit. Es ist schwer auszumachen, wie viel Staat hinter den meisten Investoren steckt. Das haben wir heute in der Sendung auch schon gehört, die vor allem Interesse an deutscher Hochtechnologie haben. Ist Ihnen das auch egal?
Nein, egal ist es natürlich nicht. Wir wollen, dass das, was China momentan leistet, und wenn wir drüben waren, wir waren jetzt das dritte Mal drüben, ist es mehr als beeindruckend, was da passiert. Die Nöte und die Aufgaben, die China in der Urbanisierung hat, im Bereich Smart City, sind wesentlich größer und wesentlich herausfordernder als bei uns, was die Umweltbelastung angeht, was die Luftverschmutzung angeht, was die hohe Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohnern angeht, die bewältigt werden müssen, logistisch, wie auch was die Versorgung angeht, gibt es sehr, sehr viele spannende Ansätze, wo sie wesentlich weiter sind als wir in der Bundesrepublik Deutschland. Daran wollen wir partizipieren und da geht es nicht darum, dass irgendwo Industriespionage wieder zurückkommt, sondern ganz im Gegenteil, es gibt viele Dinge, die dort entwickelt werden, die wir hier gebrauchen können.
Kulturelle Unterschiede haben auch in Hessen bereits Geschäfte mit chinesischen Investoren platzen lassen. Ich will Ihnen jetzt Ihren Traum mit den chinesischen Investoren nicht zerstören, aber ich würde Ihnen gerne noch ein paar Beispiele vorlesen. Bad Orb 2006, dort platzte der Traum von einer fernöstlichen Bäderlandschaft nach einem Streit mit dem chinesischen Investor um den Einsatz chinesischer Bauarbeiter. Und es gab auch Unsicherheiten bei der Finanzierung. 2008, Stichwort Flörsheim, da kam es auch zum Eklat mit einem chinesischen Investor, spielt jetzt keine Rolle, warum. Und in Bad Vilbel löst die Stadt 2013 einen Kaufvertrag mit einem chinesischen Investor auf, der dort ein Großhandelszentrum errichten will. Also da gab es auch Schwierigkeiten angeblich mit dem Wechsel von der chinesischen Währung in Euro. Also, wie sind Sie, Herr Burkhardt, auf diese, nennen wir es wohlwollend, kulturellen Unterschiede vorbereitet?
Also zunächst erstmal glaube ich, dass wir in den letzten 4 Jahren, seitdem wir das gemeinsam tun, sehr viele kulturelle Dinge beiseite räumen konnten. Wir haben sehr viel gelernt in den Jahren. Wir haben auch Lehrgeld gezahlt, das kommt auch vor, aber ich habe es ja beschrieben, wir wollen nicht das Luftschloss, wie Sie es teilweise jetzt auch beschrieben haben, zu uns holen, sondern wir wollen kleine, mittelständische Unternehmen, die sagen, wir wollen uns im europäischen Markt etablieren, die wollen wir abholen, das gelingt uns und bisher sind wir auch da noch nicht auf die Nase gefallen, wir sind dort sehr professionell aufgestellt, wir haben im Zweckverband, der im Übrigen der Bundesrepublik Deutschland in dieser Art einmalig ist, mit einer Gewerbesteuerteilung über die komplette Stadtgebiet und gekoppelt an einem Thema, sprich Ansiedlung aus Fernost, haben wir eine Mitarbeiterin, die sich nicht nur sehr, sehr gut auskennt, sondern hervorragend sogar perfekt Chinesisch spricht und uns da sehr gut unterstützt.
Wunderbar, dann versteht sie wahrscheinlich auch alles, was der chinesische Handelspartner Ihnen sagen wird.
Das ist der große Vorteil, ja.
Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, mögen Sie nicht auf die Nase fallen.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und mögen die Pläne gelingen und immer schön Tee trinken und freundlich lächeln. Wenn es eine chinesische Teezeremonie geben sollte, in der zweiten Phase wird der Tee des Wohlgeschmacks gereicht. Der ist vollmundig, aber bitte nicht so viel reden. Rainer Dachselt führt uns ein.
Lerne nur Lu Yus Vorschriften für die Teebereitung. Erkenne die Vulgarität von Gewürzen wie Ingwer, Reis, Apfelsinenschalen und Zwiebeln. Preise laut die 3 Gütegrade des Wassers, von denen die oberste das frische Quellwasser aus den Bergen ist. So wirst du ein Wissender, aber noch lang kein Siegender. Denn du kannst immer noch Schlimmes erleben bei der Teezeremonie, gerade wenn du ein etwas übergewichtiger Genusspolitiker bist. Denn nach dem ersten Aufguss kommt der zweite Aufguss. Er muss ein bisschen länger ziehen als der erste. Viel Zeit für dich, dir Narrheiten auszudenken, mit denen du deine Unwürdigkeit beweist. Merke daher, der zweite Aufguss ist der Tee des Wohlgeschmacks. Sage also nicht beim Verzehr, immer rein damit, auf einem Bein kann man nicht stehen. Denn sonst wirst du beim Abstellen der Tasse bemerken, dass da noch etwas liegt. Du hast gerade dein Gesicht verloren. Sage aber auch nicht aus Verlegenheit einfach, also ich muss sagen, mir schmeckt er. Denn wer bist du denn, deinen Geschmack so herauszuheben? Es geht vielmehr darum, deinen Gastgebern zweierlei zu zeigen. Wie sehr du sie wertschätzt und wo der Hammer hängt. Sauge deswegen den zweiten Aufguss mit konfuzianischer Umsicht, buddhistischer Nachdenklichkeit und taoistischer Frechheit in dich hinein und sprich: Möge der Wohlgeschmack dieses Tees alles übertönen, was bei euch seit Jahren faul ist.
HR2, der Tag. Staat kauft mit Chinas Wirtschaftsstrategie. China zeigt Stärke, rüstet auf, nicht nur im Bereich der Schlüsseltechnologien. China träumt auch von einem starken Militär und will die USA als militärische Supermacht herausfordern. Chinas Präsident hat der Armee die größte Reform ihrer Geschichte verordnet und parallel dazu bleibt die Volksrepublik auf Konfrontationskurs im südchinesischen Meer. Professor Eberhard Sandschneider, bis Sommer Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wir erreichen Sie in China, wo Sie mit der Münchner Sicherheitskonferenz unterwegs sind. China entwickelt sich immer mehr zu einer professionellen Militärmacht. Mit welchem Ziel geschieht das eigentlich?
Na, zunächst einmal muss man, glaube ich, anerkennen, dass China etwas tut, was alle Staaten getan haben in der Geschichte, die sich so entwickelt haben wie China. Wenn ein Land sich 30 Jahre fast zweistellig im Jahresdurchschnitt ökonomisch entwickelt, dann kommt es irgendwann an den Punkt, wo es diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auch in politische Macht und am Ende auch in militärische Kapazitäten übersetzen kann. Diesen Prozess beobachten wir langsam ansteigend seit einigen Jahren in China, jetzt auch verstärkt, gemessen an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes. Und natürlich geht es der chinesischen Führung darum, ihren globalen Machtanspruch, den sie vorsichtig formuliert, heute schon etwas stärker als in der Vergangenheit, letztendlich auch militärisch zu untermauern.
Das heißt, das Motto Chinas könnte lauten, zu einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht gehören unbedingt auch moderne und schlagkräftige Streitkräfte?
Selbstverständlich. Das ist nicht spezifisch chinesisch. Es gibt sogar Länder, wenn Sie an Russland denken, die erheben diesen Anspruch für sich selbst, ohne die notwendige wirtschaftliche Machtbasis zu haben. Das mag man bedauern, aber es ist immer noch so, dass internationaler Einfluss unter anderem auch an militärischer Leistungsfähigkeit gemessen wird. Und es gibt natürlich im Umfeld von China eine Reihe von Problemen, wo das Land glaubt, auch nur mit einem starken Militär letztendlich seine Interessen durchsetzen zu können. Das südchinesische Meer ist ein klassisches Beispiel dafür.
Genau, darauf wäre ich jetzt zu sprechen gekommen. China will in der Lage sein, zu kämpfen und Bedrohungen und Invasionen zu verhindern. Das lässt eigentlich nichts Gutes ahnen. Wird das China möglicherweise auch ermutigen, Sie haben gerade das Süd- oder auch das ostchinesische Meer, kann man ansprechen, seine territorialen Interessen weiter nach außen zu verlegen?
Das mit Sicherheit keine imperiale Macht im klassischen Sinne. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass China sich zwar auf der einen Seite Kapazitäten erarbeitet, um bestimmte Ziele im Zweifelsfall auch militärisch durchsetzen zu können, aber letztendlich ist eine militärische Konfrontation nicht im Interesse Chinas. Und zwar auch deshalb nicht, weil die Auswirkungen einer solchen Konfrontation für die chinesische Wirtschaftsentwicklung und damit den Kernbestand des Systems fatal wären. Ich wage auch nach den Entwicklungen, die es zwischen den Philippinen und China in den letzten Tagen buchstäblich gegeben hat, die These, dass es im südchinesischen Meer keine militärische Konfrontation geben wird, wenn es gelingt, Zufallskonfrontationen auszuschließen. Das ist das eigentliche Risiko.
Und wie wichtig ist zum Beispiel der Bereich Cyberkriegsführung für die Chinesen?
Sehr wichtig. China hat begriffen, dass es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauert, bis die chinesischen Streitkräfte auf konventionellem Wege die Leistungsfähigkeit der Vereinigten Staaten erreicht haben. Und die Vereinigten Staaten sind die Messlatte hier in China für alles, was sich auch militärisch abspielt. Also konzentriert man sich ganz konsequent darauf, asymmetrisch zu rüsten, also dort zu rüsten, wo man relativ schnell und mit relativ geringem Mitteleinsatz den Vereinigten Staaten erhöhte Verwundbarkeit zufügen kann. Das gilt für drei Bereiche. Das gilt für den Bereich Cyber, das gilt für den Bereich Weltraum und Militarisierung des Weltraums und es gilt natürlich auch für die chinesische Flotte. Und in allen drei Bereichen hat China in den letzten Jahren auf Kosten der Landstreitkräfte verstärkt modernisiert und mittlerweile einen Punkt erreicht, wo tatsächlich die Vereinigten Staaten mit ihren Flugzeugträgerverbänden nicht mehr zwangsläufig ungestraft durch das südchinesische Meer fahren können.
Schauen wir noch auf einen weiteren Punkt, Herr Professor Sandschneider. China ist nach den USA und Russland drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Wird China diese Rolle möglicherweise noch ausbauen können, weil das Land vielleicht weniger politische Bedingungen an seine Kunden stellt?
Das ist ein Geschäft für China wie auch für Russland. Da muss man leider natürlich auch hinzufügen, wie auch für Deutschland. Alle wichtigen, auch Wirtschaftsmächte, exportieren Waffen in andere Teile der Welt. Für China ist das ein traditioneller Bestandteil des Geschäftsmodells, auch der Volksbefreiungsarmee. Das wird vermutlich weitergehen und gleichzeitig gilt die Maxime, die Sie angesprochen haben. China mischt sich bei solchen Fragen nicht in die innenpolitische Situation von Zielländern ein, hält sich an dieser Stelle völlig raus, was natürlich auch die ein oder andere Verwerfung, die wir im Westen gelegentlich erleben, den Chinesen erspart. Wir finden es zum Beispiel in China ausgesprochen schwierig, alles zu kritisieren, was uns einfällt, aber gleichzeitig zu sagen, Saudi-Arabien, ein Land, das die Menschenrechte nun nicht wirklich achtet, ist ein enger strategischer Partner. Das sind Glaubwürdigkeitslücken, die China sich erspart. Das ändert nichts daran, dass Waffenexport dieser Art gerade in Konfliktregionen hochproblematisch sind.
Und was heißt das nun alles für die Zukunft? Wird, wie es ein chinesischer Militärexperte ausgedrückt hat, was ich gelesen habe, China an der bestehenden Weltordnung rütteln, sodass zum Beispiel die militärische Macht Chinas eine echte Herausforderung dann für die USA werden wird?
Ich glaube, das ist nur nachrangig eine militärische Frage. China rüttelt automatisch an der bestehenden Weltordnung. Das hat der Aufstieg eines so riesigen Landes, das nicht paritätisch beteiligt ist in allen wesentlichen Entscheidungsstrukturen, tatsächlich so an sich. Letztendlich ist für die Chinesen jetzt schon klar, dass die Weltordnung, wie der Westen sie dominiert hat, mit den Bretton Woods-Institutionen, mit den Vereinten Nationen, längst vorbei ist. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Und in der nächsten Phase wird China beanspruchen. Und China ist nicht allein. Man muss Brasilien, Indien, vielleicht Südafrika, vielleicht Indonesien, eine ganze Reihe von anderen Ländern auch nennen. Die wollen am Tisch der Entscheider mitsitzen. Und wie man es hier gelegentlich ausdrückt, wenn das nicht gelingt, dann werden wir unsere eigenen Entscheidungstische bauen. Das heißt, es wird, wie in einigen Beispielen schon passiert, alternative Institutionen geben, die dann den Westen zunächst einmal wirtschaftlich und am Ende natürlich irgendwann auch militärisch herausfordern.
Professor Eberhard Sandschneider, ehemaliger Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben Sie vielen Dank. Jetzt nehmen wir noch mal einen chinesischen Tee zu uns, den Tee der langen Freundschaft, bei dem es nämlich darauf ankommt, nicht ungeduldig zu werden. Es ist der letzte Aufguss und er schmeckt ein bisschen bitter.
Wie schreibt der Dichter Po Lung über den Tee? Die erste Tasse feuchtet mir Lippen und Kehle. Die zweite zerbricht meine Einsamkeit und die dritte dringt mir ins unfruchtbare Gedärm, um dort nichts zu finden als einige 5000 Bände wunderlicher Ideogramme. Sinne nur nicht zu lange über die Bedeutung nach, denn sonst wird die Teezeremonie dir eine schlimmere Niederlage bereiten als die Mongolen seinerzeit dem tapferen Liu Xiufu, vor allem wenn du ein etwas ungeduldiger Haut-drauf-Politiker bist. Denn die dritte Tasse ist ja nichts anderes als der dritte Aufguss. Und das ist der Tee der langen Freundschaft. Nun greife nicht beherzt zur Tasse, hebe sie und bringe einen Toast auf die deutsch-chinesische Freundschaft aus. Denn danach würden alle im Raum ihr Gesicht zu einer peinlich berührten Grimasse verziehen. Alle bis auf dich, denn du hast deins ja gerade verloren. Sage aber auch nicht, aller guten Dinge sind drei oder wenn's nix kost, sag ich umso lieber Prost. Solche Tändeleien verfehlen ganz dein Ziel, deinen Gastgebern zu zeigen, dass du sie gern hast und dass sie dich auch gern haben können. Hebe daher den dritten Aufguss mit taoistischer Trockenheit, konfuzianischer Suffisanz und buddhistischer Lakonie zum Mund, lasse den Tee der langen Freundschaft auf der Zunge zerfallen, setze die Tasse mit buddhistischer Bräsigkeit, taoistischer Nonchalance und konfuzianischer Bosheit wieder ab und sprich: Möge unsere Freundschaft länger sein als meine Nase.
HR2, der Tag. Staat kauft mit Chinas Wirtschaftsstrategie. Das ist unser Thema heute anlässlich der China-Reise von Sigmar Gabriel, über dessen diplomatisches Geschick sich trefflich streiten ließe. Da prallen Kulturen aufeinander, mindestens mal die deutsche und die chinesische. Wir Deutsche haben ja das Image, ängstlich zu sein. Das hat zum Begriff German Angst geführt. Und die German Angst hat Angst vor der gelben Gefahr. Ein Begriff, der übrigens und ursprünglich aus der Kolonialzeit stammt und mit dem Ressentiments gegen die asiatischen Völker geschürt werden sollte. Mittlerweile wird nur noch China als gelbe Gefahr bezeichnet. Und bevor wir uns mit dieser kulturellen Dissonanz befassen, schnell noch einen Blick auf einen, der sich vor ein paar Tagen richtig in die Nesseln setzte. EU-Kommissar Günther Oettinger. Der sprach vor 200 geladenen Gästen im Rahmen des Europaabends des AGA-Unternehmerverbandes in Hamburg zum Thema Wirtschaft und Solidarität im digitalen Zeitalter, wie sichern wir Europas Zukunft? Der Versuch, eine chinesische Delegation zu beschreiben, hörte sich wie folgt an.
Letzte Woche waren die chinesischen Minister bei uns zum Jahresgipfel China-EU. 9 Männer, eine Partei, keine Demokratie, keine Frauenquote, keine Frau, folgerichtig. Alle Anzug, Einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt.
Man kann diese denkwürdige Beschreibung der chinesischen Delegation durchaus als Kritik des Herrn Oettinger an einer männerdominierten chinesischen Gesellschaft lesen, wenngleich sie vor Klischees nur so trieft. Aber weil schlimmer immer noch geht, kam es dann noch dicker an diesem Abend, als Oettinger Ohrenzeugenberichten nachsagte. Er habe schon früher gewarnt, Zitat, dass Schlitzohren und Schlitzaugen das Geschäft machen würden, wenn Europa keine Freihandelsabkommen zustande bringe. Zitat Ende. Der Satz mit der chinesischen Delegation kam dann danach und ab dann wurde auch erst aufgezeichnet, leider. Tilman Spengler, Schriftsteller und Sinologe, guten Abend nach München.
Hallo Frau Fitsch.
Die Schlitzohren und die Schlitzaugen aus dem Munde des EU-Kommissars gelangen gerade zur Affäre Oettinger. Und wenn da ein Kabarettist auf der Bühne gestanden hätte, behaupte ich mal, der einen reaktionären Stammtischpolitiker gegeben hätte, dann wäre dieser Auftritt eine tolle Nummer gewesen. So aber eher daneben, oder? Was ist Ihr Eindruck?
Ja, der schreckliche Eindruck. Der schließt auch noch das Lachen der Zuhörer ein. Der schreckliche Eindruck ist, dass Herr Oettinger als Politiker kein großes Licht ist und als Kabarettist wäre er vermutlich auch kein großes Licht und ist überrascht, mit welcher liebenswürdigen Hartnäckigkeit die CDU an ihm festhält.
Schlitzaugen mit Schuhcreme ist die eine stereotype Zuschreibung, eine andere, die eher mit einer Mystifizierung einhergeht, ist die Bezeichnung Chinas als gelbe Gefahr. Was für eine Angst ist da für Sie erkennbar?
Glaube ich, jetzt irgendwie der neue Ersatzkandidat geworden, also sozusagen die Zweitbesetzung, da wir nicht mehr von Flüchtlingen als der großen und dem islamischen Verfolgten als der großen Herausforderung, also der großen Bedrohung ausgehen, haben wir uns noch so für alle Fälle mal einen Ersatzkandidaten gesucht und das ist dann die gelbe Gefahr, die natürlich ursprünglich eine japanische Gefahr war. Sie wissen, dass das Ganze auf ein Bild des Malers, des Hofmalers von Wilhelm II. Zurückging, wo Mongolenherden an die Türen Europas klopften und da steht dann der Brave, in diesem Falle die Frau, in der Brünne und sagt, Völker Germaniens, schützt eure wertvollsten Güter gegen die gelbe Gefahr, da kam sie her.
Aber nochmal die Frage, ist das eine Angst eigentlich vor der Übermacht, der Größe, der Perfektion? Sie sagen, das ist möglicherweise eine neue Angst, ist die nicht schon ganz schön alt?
Die Angst ist etwa, nun gut, also je nachdem, wo man sie hinlegt, aber sie ist etwa so kulturgeschichtlich 150, 180 Jahre alt, je nachdem, wo man hinschaut. Und sie ist erstaunlicherweise zu einer Zeit gefallen, wo die Chinesen, um nur diese zu nennen, so viel mehr Angst und zu Recht vor den Europäern hatten als umgekehrt. Aber es ist eine kulturgeschichtlich immer sehr wirksame Waffe, um zu mobilisieren und auf etwas zu raunen. Sie können sich auch noch erinnern an den damaligen Bundeskanzler Kiesinger mit seinem Ich sage nur China, China.
Genau, daran erinnere ich mich sehr gut. Sie haben sich mal mit der Frage befasst, Herr Spengler, warum die Chinesen eigentlich als gelb bezeichnet werden. Wann kam das auf? Für was stand diese Farbe?
Das kam auch erst sehr, sehr spät auf. Die ersten Chinesen, von denen in Europa berichtet wurde, das war so um 1500 und irgendwas, 8, glaube ich, da schickte der Kaiser Maximilian, schickte einen Gesandten nach Portugal. Da waren Chinesen angekommen und der Gesandte kam zurück mit der Botschaft, diese Leute hätten eine Hautfarbe so weiß wie das Porzellan, aus dem sie ihre Flüssigkeiten tränken. Und seit der Zeit war der Chinese eigentlich vorbildlich weiß, bis es irgendwann 1820 im Zuge der Klassifikationssysteme dazu kam, dass man nicht nur Farben, also nicht nur botanisierte und den Tieren bei Linnaeus ihre Ordnung zusprach, sondern auch den menschlichen Rassen. Und da kam Linnaeus, der Naturforscher, der damals schon nicht mehr so ganz bei klarstem Verstand war, auf den Gedanken, dass man die Rassen danach klassifizieren müsste, welche Farbe ihrer psychischen Konstitution, also ihrer seelischen Verfassung entspräche. Und da die Chinesen so neidisch und gierig seien, müsste man sie als gelbes Volk bezeichnen.
Mhm. Gelb wie die Galle, oder?
Gelb wie die Galle, genau.
Ja. Und wie sehen die Chinesen sich eigentlich selbst?
Na, die haben eigentlich ursprünglich mit dem Gelb überhaupt keine Schwierigkeit, weil das Gelb natürlich bei ihnen in der Nähe von Gold liegt. Mhm. Und der größte Fluss ist der gelbe Fluss und so weiter. Und alle Gründungsmythen gründen auf dieser Farbkombination mit Gelb. Der Kaiser ist der gelbe Kaiser und so weiter und so weiter. Aber sie hatten es eigentlich nicht sehr gern gesehen, als sie dann als gelbe Rasse bezeichnet wurden. Mhm. Und dagegen haben sie sich dann verwirrt, obwohl das, gut, es dauerte auch sehr lange. Und auch im Augenblick ist das wiederum so, dass das irgendwie noch als leichter Makel empfunden wird. Also die weiße Hautfarbe gilt immer noch als so etwas, also der weiße Ton in der Hautfarbe, als doch noch etwas sehr Erstrebenswertes. Wobei natürlich wie in allen Zivilisationen, wo die Landwirtschaft eine Rolle spielt, es klar ist, der feine Mann muss nicht auf dem Feld arbeiten, ist daher porzellanweiß.
Also gelb war positiv konnotiert zunächst erst einmal, aber Stereotype in der Wahrnehmung entstehen, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, natürlich über Jahrhunderte. Das haben wir gerade von Ihnen gehört. Brauchen wir vielleicht auch Jahrhunderte, um sie zu überwinden, oder sollten wir gar nicht?
Also ich bin ja auch in der Hautfarbe für einen gewissen Pluralismus und denke, ich kann sehr, sehr gut damit leben, dass es ist. Die Interpretation von dümmlichen Leuten, die über Schlitzaugen reden, an denen werden wir auch in 100 Jahren nichts ändern. Die wird es weitergeben. Und was uns bleibt, ist das Hoffen auf die Toleranz, die wir selber aufbringen.
Kommen wir ganz am Ende unseres Gesprächs nochmal kurz auf Herrn Gabriel und seine Mission zu sprechen. Einerseits einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen einzufordern, andererseits einen Ausverkauf deutscher Unternehmen an chinesische Unternehmen zu verhindern. Wie kommt Ihnen das vor, als jemand, der mehrmals im Jahr in China ist?
Nun, das Problem ist ein klein wenig so, da gibt es einerseits die Erfahrung, dass auch deutsche Manager in der Vergangenheit natürlich zu großen, großen, großen Teilen sehr freizügig waren mit der Freigabe von Patenten. Das haben die immer gemacht, um größere Marktzugänge zu kriegen. Und sie haben ihre eigenen Firmen auf diese Weise mehr oder weniger leerverkauft von geistigem Gut und wurden mit herrlichen Bilanzen in der Jahresabrechnung belohnt. Das heißt, das ist nicht so sehr ein Problem, dass die Chinesen das klauen, sondern es ist eher ein Problem, dass das Management bestimmter Werke ganz gerne bereit ist, das zu tun. Zweite Problem ist natürlich, dass wir mittlerweile alle so vernetzt sind, dass dieser Teil eines Produktes gehört vielleicht dem amerikanischen Patenthaber, dann dem französischen, dann noch weitere Teile einem Japaner und das Ganze heißt trotzdem Made in Germany. Das heißt, die Sachlage ist außerordentlich komplex. Mhm. Und ich finde es ein bisschen besorgniserregend, wenn wir jetzt sagen, so, wir müssen jetzt unsere wertvollsten Besitzungen, das ist Made in Germany, verteidigen. Das hätten wir früher machen sollen. Und wenn wir es machen, dann sollten wir es so verteidigen, dass es nicht, dass möglichst viele Menschen davon einen Vorteil haben und das meine ich auch in sozialer Hinsicht.
Tillmann Spengler, Schriftsteller und Sinologe, haben Sie herzlichen Dank. Die Redaktion geht jetzt Tee trinken. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch. Bis morgen.